Wunderschöne guten Morgen und willkommen bei Instant Moin von superlevel.de. Mein Name ist Kevin und ich schwätze heute mit Daniel über Fess. Das war Luxemburgisch. Hallo Daniel.
Hallo Kevin, von mir auch nochmal hallo zu Instant Moin bei Superlevel. Das war, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Letzebäuerisch und Luxemburgisch? Ist das irgendwie nur die andere Aussprache oder ist es eigentlich das Gleiche?
Also Luxemburgisch ist eigentlich das deutsche Wort und Letzebäuerisch ist so, wie wir es halt in Luxemburg nennen.
Okay.
Also die Sprache, allein für nur der luxemburgische Name der Sprache.
Mhm. Gut, also auch nochmal für die Leute, die das nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie viele Luxemburger Zuhörer wir haben, aber wenn es welche gibt, dann meldet euch mal in den Kommentaren, ob ihr es verstanden habt. Oder na, ihr werdet es ja auf jeden Fall verstanden haben, aber für die Deutschen nochmal. Genau, du bist Kevin, wir reden heute über Fess und heute eine Premiere. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt, dass ich schon mal bei jemand anders im Podcast war, aber der noch nie bei mir. Ich war nämlich schon mal bei euch im Übertakten-Podcast, aber bevor wir da zugleich kurz ein paar Worte verlieren, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor.
Okay, also ich bin der Kevin. Ich bin, ja, einige würden es Journalist nennen, andere würden es Blogger nennen. Mir selbst gefällt das Wort Autor am besten. Habe meine eigenen Webseiten, 3 Stück an der Zahl. Einmal ist Apfeltech, ein Technikblog mit Fokus auf Apple. Einmal cop.de, ein Product Guide, wo täglich Produkte vorgestellt werden. Und dann halt Übertakten, was du selbst genannt hast, also übertakten.com, was also hauptsächlich ein Gaming-Podcast ist.
Mhm. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Also wir kannten uns natürlich vorher von Twitter und sowas schon, aber dann hast du mal irgendwie, weil dein, also ihr seid immer zu zweit, dein Co-Moderator ist mal irgendwie ausgefallen wegen Krankheit und oder ich glaube Urlaub oder so war der, glaube ich. Und dann bin ich da quasi eingesprungen, damit ihr trotzdem eine Folge habt. Und ja, und dann hat es ewig nicht geklappt und du spielst immer so ganz abstruses Zeug, dass es nie geklappt hat, dass wir dich mal einladen konnten. Und jetzt haben wir aber endlich ein gemeinsames Thema gefunden. Und zwar Fess. Also manche Hörer mögen sich jetzt denken, hä, wieso, das ist doch schon uralt, das habe ich doch schon vor 2 Jahren gespielt. Ja, kam nämlich tatsächlich im April 2012 schon für die Xbox 360 raus. Und dann hat es ein Jahr gedauert, also bis 2013, bis es für PC rauskam. Und jetzt endlich, also fast 2 Jahre später oder eigentlich genau 2 Jahre später, kam es für PlayStation-Plattformen raus. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du es sogar jetzt ein zweites Mal durchgespielt hast, oder?
Das stimmt, genau. Also erstmal auf dem PC und dann auf der Vita.
Also bei der Xbox warst du jetzt quasi noch gar nicht dabei, sondern du bist dann auch erst irgendwie letztes Jahr über den PC dazugekommen.
Genau, stimmt. Eigentlich hauptsächlich fast schon durch den Film, also Indie Games The Movie. Also ich kannte Fess, aber erst durch Indie Games The Movie bin ich halt darauf aufmerksam geworden, dass ich das auch unbedingt spielen muss.
Genau, das ist nämlich dieser berühmt-berüchtigte Phil Fish, da können wir, also der Macher von Fest, da können wir dann später ja nochmal kurz drauf eingehen, warum der berühmt-berüchtigt ist und was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat und dann vielleicht auch noch 2, 3 Worte zu Fest 2 verlieren, ob es kommt, nicht kommt oder ähnliches. Bei mir war es so, ich habe das alles ausgelassen, ich habe endlich mir gedacht, hurra, als es für PlayStation angekündigt wurde und noch viel cooler, als es dann auch noch für Vita angekündigt wurde, weil ich weiß nicht warum, das mag vielleicht eine Eigenart von mir sein, aber ich spiele so Indie-Spiele immer ganz gern auf der Vita und nicht auf dem großen Fernseher und sowas, weil ich finde es immer ganz nett, wenn ich das dann einfach irgendwie so im Bett irgendwie zum Mitnehmen, wenn ich irgendwo hinreise oder sowas, wenn ich da so Spiele spielen kann. Und ich war jetzt letzte Woche im Urlaub und da war es perfekt, dass ich mir nämlich fest da mitnehmen konnte. Und hast du es also du hast schon gesagt, auf der Vita gespielt, aber du hast nämlich auch gar keine PS3 zur Auswahl im Zweifelsfall, ne?
Genau.
Also das heißt, die Frage hätte sich für dich gar nicht gestellt.
Richtig. Aber allgemein, ich glaube kaum, dass du der Einzige bist, der die Vita für Indies bevorzugt. Ich glaube, das ist mittlerweile schon fast ein Trend.
Ja, ich find's auch eine coole Sache, weil ich habe letztens irgendwann mal auf Twitter geschrieben, wer weiß, was gewesen wäre, wenn Sony die Vita von Anfang an als kleine, coole Indie-Konsole vermarktet hätte. Weil die haben das ja am Anfang, wurde das ja so als, hey, das ist AAA für die Hosentasche mit Uncharted und wie ist der Shooter hier, Resistance und was weiß ich was. Und ich fand das schon von Anfang an irgendwie langweilig, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will aber kein AAA für die Hosentasche, sondern ich will halt AAA will ich halt auch zu Hause mit fettem Surround-System und großem Fernseher spielen. Das ist für mich große AAA-Action. Und unterwegs will ich halt lieber irgend so was Kleineres, Plattformigeres oder irgendwie Indie-Zeug spielen. Und da passt eben Fest perfekt rein. Und deswegen, ich weiß nicht, ob die Vita vielleicht erfolgreicher gewesen wäre, wenn Sony die von Anfang an irgendwie anders auf den Markt gebracht hätte.
Puh, Da bin ich aber jetzt auch überfordert bei der Frage.
Ja, also weiß ja nicht, du kannst ja nur deine Meinung äußern, ob du da mal.
Ja, also allgemein würde ich eh sagen, dass die Vita total gut für Indies ist und ich glaube, ich auch fast nur, ich besitze auch, ich habe auch nur Indie-Spiele auf der Vita, bis auf die, die bei meinem Megapack 1 dabei waren. Und spiele halt auch wirklich nur Indies darauf. Und dafür ist sie total cool. Insbesondere so Spiele wie, was Vlambeer macht, halt so ein bisschen Arcade-lastige Spiele halt, oder Spelunky, wo du halt einfach so dich reinsetzen kannst, eine Runde spielen kannst, wenn du kurz auf Klo gehst, das neue Tetris und einfach so eine Viertelstunde rein investieren willst und dann endest es in 2 Stunden.
Mhm, genau. Ja, das ist nämlich, dafür ist nämlich viel besser gedacht und gut. Aber kommen wir mal zu Fez. Also Fez ist, ja, eigentlich von der reinen Optik, wenn man es so sieht, mutet es halt an wie so ein klassischer Plattformer. Man denkt halt, naja, ist halt so Pixeloptik, man läuft halt irgendwie von links nach rechts und ja, Plattformer oder Jump and Run, wie wir Deutschen quasi immer sagen, fälschlicherweise. Und es hat aber irgendwie einen Twist, also im wahrsten Sinne des Wortes einen Twist. Magst du mal erklären, was der Twist ist bei Fez?
Man kann, also eigentlich ist Fez ja ein 2D-Spiel, auf den ersten Blick, wie du es gerade erklärt hast, aber durch das Fez, was so ein Hut ist, kann man die Optik wechseln. Das heißt, man spielt eigentlich auch ein bisschen 3D, vergleichbar mit Paper Mario, glaube ich sogar. Waren das nicht mit einer der ersten, die das eingeführt haben, oder irre ich mich jetzt total?
Also ob sie das eingeführt haben, weiß ich nicht, aber es geht sicherlich in die ähnliche Richtung. Und genau, also man spielt den Gomez, so heißt der. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe es mir irgendwie gemerkt, weil ich den Namen so komisch fand. Also nicht komisch als Namen, aber ich weiß jetzt nicht, warum er der Hauptfigur überhaupt einen Namen gegeben hat, weil eigentlich braucht sie das gar nicht. Und es ist so ein kleines weißes Männchen und man wacht eben in einer 2D-Umgebung auf und das fand ich sehr schön, weil das waren so ein bisschen so Zelda-Anleihen. Ich finde, es hat mich so an den klassischen Anfang von einem Zelda erinnert. Man ist in seiner Hütte, liegt im Bett und wacht auf und die Welt steht am Abgrund so ungefähr und du musst jetzt dann ausziehen, um die Welt zu retten. Und dann hast du immer einen, der dir erklärt und sagt, ja, du musst jetzt irgendwie das und das machen. Und dann kriegst du dieses Fez, also das ist so ein, ich nenne es jetzt mal Türkenhütchen, also das hat bestimmt ja jeder schon mal gesehen. Ja, das ist doch so eine klassische türkische Kopfbedeckung, oder? Dieses rote, ja, oder Arabe.
Fez ist auch türkisch.
Ja, genau. Also so ein roter Hut mit so einem schwarzen Bänzel oben dran und hat man schon mal. Irgendwo gibt's da auch so einen Affen, der das aufhat. Ich überlege mir die ganze Zeit, wo.
Jetzt sehe ich ihn auch noch vor mir. Ich weiß auch nicht, wo der ist.
Irgend so ein Comic ist das, aber egal. Und der, wie du schon richtig gesagt hast, sorgt dafür, dass man die Welt, die eigentlich 2D ist, quasi immer drehen kann. Und das macht man auf der Vita, macht man es oben mit den Schultertasten. Das heißt, die Welt dreht sich dann einfach so wupp einmal um die Achse. Also das heißt, man stellt dann fest, okay, das ist doch keine 2D-Welt, sondern eigentlich ein Würfel, bei der man auf allen 4 Seiten laufen kann. Und das nutzt Fez für immer komplexere und immer cleverere Rätsel, finde ich. Also ich fand, es hatte so eine schöne Lernkurve, wo man sagt, okay, am Anfang kriegst du den Effekt so ein bisschen vorgestellt und lernst ihn dann. Und dann nimmt der Schwierigkeitsgrad der Rätsel immer weiter zu.
Ja, insbesondere in diesem einen der allerletzten, wenn es nicht sogar das erste ist, sobald du diese Heimatwelt verlässt, kommst du in so einen Bereich, wo du nur springen musst. Und halt nach jedem dritten Sprung musst du nochmal die Optik wechseln. Und das war halt so, was ich zumindest, okay, danke, das ist jetzt das Tutorial, jetzt weiß ich, wie es geht. Und jetzt kann ich das ein bisschen aktiver nutzen.
Mhm. Aber also ich fand aber trotz allem, also wenn ich jetzt sage, es wird immer schwerer, aber ich fand, es ist nie ein Geschicklichkeitsspiel. Also es gibt ganz, ganz wenige Passagen, die wirklich, wo man sagt, da muss man wie bei einem klassischen Plattformer, da kommt es auf millimetergenaue Sprünge oder du musst genau eine richtige Millisekunde abspringen oder sowas, sondern das gibt's eigentlich ganz, ganz selten. Im Regelfall kommt es eher darauf an, dass du diese Rätsel mit Köpfchen lösen musst, ne?
Ja, ich glaube, mir fällt auch nur eine Welt, also einen Raum ein, wo das so ist, wo irgendwie die Felder auf dem Beat der Musik verschwinden und auftauchen. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo man tatsächlich auch ein bisschen Timing haben muss. Das andere ist wirklich, du überlegst, guckst irgendwie, was ist am logischsten und dann ist es meistens doch nicht das und dann findet man es.
Ja, und das, um das mal irgendwie zu erklären, ist natürlich auch für einen Podcast irgendwie denkbar ungünstig und auch unangenehm, weil man kann es eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen, wie diese Drehung der Welt, was das dann bedeutet. Also, aber ganz oft ist es eben so, dass durch diese optischen, ja, es sind eigentlich keine optischen Täuschungen, aber durch diese optischen Spielereien gibt's eben so, dass du an einer Stelle irgendwie auf eine höhere Ebene willst und dann siehst du, ah, da sind so Ranken an der Wand, aber die sind auseinandergestellt und dann drehst du die Welt einmal und durch diesen optischen Effekt sieht es auf einmal so aus, ob die Ranke dann quasi einheitlich ist und dann kannst du auf einmal deiner Seite hochklettern oder mit Treppen gibt's, also Leitern ist es zum Beispiel auch oft so, dass du durch das Drehen der Welt ist auf einmal eine Leiter, die in der einen Perspektive aus drei verschiedenen Einzelteilen besteht und wenn du die Welt dann gedreht hast, sieht das auf einmal so aus, ob die Leiter eine durchgehende Leiter ist und du kannst dann da hochklettern. Also das ist, wie ich schon gesagt habe, schrecklich kompliziert zu erklären, aber ich finde, wenn man es dann im Spiel sieht, ist es immer sofort schnell sichtbar, was man eigentlich machen muss oder wie die Lösung ist.
Da gebe ich dir aber recht. Und allgemein, was so ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel, wenn eine Leiter links von der Wand ist, in der Mitte ist nichts und rechts ist was. Und wenn du dann die Wand drehst, dann sind die halt optisch übereinander und dann halt auch im Spiel übereinander. Und das setzt man oft ein.
Mhm, genau. Und das Weitere, was mich dann auch nochmal irgendwie dazu gebracht hat, zu sagen, oh, das ist ja gar nicht so ein ganz klassischer Plattformer, ist, dass es eben nicht linear ist. Also du siehst dann, du startest in diesem Dorf, wo du am Anfang bist, und dann hast du eine Welt, in der dir gesagt wird, hey, du musst jetzt diese Artefakte, das sind dann immer so kleine goldene Pixel, einsammeln, und dann stehst du vor verschiedenen Türen und dieses Wesen, was dir erklärt, um was es geht, sagt dir, ja, für die Tür brauchst du irgendwie 16 solche Würfel und für die Tür brauchst du irgendwie 32, ist dann, glaube ich, die höchste, wenn du dann quasi die letzte Tür, wo dann fast alle Würfel zusammen hast. Mhm. Und dann gehst du eben los und dann siehst du irgendwann, oh, es gibt hier so eine Karte, wo diese ganzen einzelnen Welten so verzeichnet sind. Und du siehst dann auf der Karte immer gekennzeichnet, ob du da quasi schon alle Rätsel gelöst hast oder alle Geheimnisse dieser Welt entlockt hast. Und es ist auch so ein ganz komisches Design dieser Karte, weil es sind nämlich so, ja, so Kuben, die im freien Raum schweben und mit so Linien verbunden sind. Also man brauchte, oder ich brauchte immer am Anfang so ein bisschen, bis ich überhaupt das verstanden habe, wie diese Karte zu lesen ist. Oder hast du die sofort verstanden?
Nee, ich habe die Karte erst gar nicht mal entdeckt am Anfang und bin einfach so durchgelaufen. Dann habe ich gemerkt, Moment, das kann doch nicht sein, dass ich immer in die gleichen Räume reinlaufe und nie erkenne, wo ich dann bin. Und dank Internet habe ich herausgefunden, dass man, ich glaube, Select-Knopf auf der Vita drücken muss, um die Karte zu finden. Und dadurch, dass ich halt gegoogelt hatte, habe ich dann auch ein bisschen die Erklärung mitgelesen.
Aber du hast doch schon auf dem PC vorher gespielt. Hast du da auch nie die Karte
benutzt? Da habe ich die Karte nie benutzt, aber da habe ich auch nie einen New Game Plus gemacht und habe einfach nur diese ersten 32 Dinger eingesammelt und da habe ich die Karte nie benutzt. Da habe ich einfach nur geguckt, okay, ich habe jetzt 32, bin ich fertig, gehe ich wieder zurück.
Okay, krass. Ich glaube, ich hätte mich da unglaublich verfranst ohne Karte. Also, weil ich ganz oft war es so, dass ich dann irgendwie an einer Stelle. Also man kann da auch gar nicht linear durchgehen, dass man irgendwie sagen würde, die wären alle so in der Reihenfolge hintereinander und ja, man kommt quasi automatisch immer weiter, sondern ganz oft ist es eben so, dass es sich auch teilt oder spreizt und dann musst du eigentlich nochmal zurück zu so einem Hub, damit du dann dort noch eine andere Tür findest und dann öffnet sich ein ganz neuer quasi Arm dieser Karte und also das ohne Karte wirklich zu spielen, Respekt, also ich glaube, da hätte ich es nicht durchgeschafft.
Ja, da ging es ja noch, als wir den normalen Run nur diese 32 Würfel sammeln. Mhm. Da war es halt weniger ein Problem, weil du einfach alles aufgesammelt hast, was du gefunden hast. Aber wenn es jetzt darum geht, New Game Plus, halt alle 64 mit Artefakten und alle anderen Geheimnisse zu lösen, da braucht man die Karte.
Ja, das stimmt. Und hast du wirklich dann alles am Ende geschafft? Weil mir ging es ganz oft so, dass ich einfach in manchen Räumen, da ist dann so ein kleines Fragezeichen auf der Karte und du weißt dann, oh, da ist irgendein Geheimnis, aber ganz oft hat sich mir nicht erschlossen, was ich da machen soll oder wo das Geheimnis liegt.
Ich glaube, ich musste zweimal eine Komplettlösung zur Hand nehmen. Bei einem ist bei dem Monolithraum, wo dann halt so, das ist ein Rätsel, was scheinbar Leute nur gelöst haben, da sie Button-Mashing gemacht haben. Da wirklich alle Tastenknöpfe gedrückt haben und es scheinbar bis heute noch keine klare Erklärung gibt, warum das die Lösung ist. Da, und da konnte ich halt nicht lösen, weil ich glaube, ich bin nicht klüger als die anderen jetzt würde ich einfach mal sagen, Millionen Menschen, die es gespielt haben. Und das bei dem anderen war auch so ein Feld, wo ich mich einfach blöd angestellt habe, weil oft ist es ja so, dass du die Tipps irgendwie hast im Spiel, hast beispielsweise, dass du irgendwie so eine Art Tetris-Blöcke übereinander hast und das sind dann halt Richtungen angeben.
Ja, und, schon, aber wie du sagst, also du siehst dann zum Beispiel so eine Form, hast dann irgendwie vier Blöcke und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann muss ich wahrscheinlich diese vier Blöcke irgendwie genau in die Form, wie sie hinten auf die Mauer aufgedruckt ist, schieben. Das habe ich dann gemacht und da ist aber nichts passiert. Und dann war mir auch irgendwann meine Zeit zu, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehst du jetzt ja erstmal weiter, vielleicht kommst du dann später nochmal dahin. Ich habe es aber geschafft, also man muss nicht alles lösen, um das Ende zu sehen, sondern man kann quasi, ich weiß nicht, wie viel prozentual man da wirklich einsammeln muss, aber man kriegt diese 32 Blöcke, die man braucht, um die letzte Tür zu gehen und dann auch die Endsequenz zu sehen. Dazu muss man nicht alle Räume komplett zu 100% lösen.
Ja, aber wenn du es zu 209,4% löst, weil das ist der Einscore, der danach auf dem Spiel steht, dann kriegst du ein anderes Ende.
Ach so, okay.
Ja, aber das ist nur so leicht, gar nicht gesehen. So leicht anders, dass es eigentlich kaum. Man macht es halt wirklich technisch, um zu zeigen, guck mal, ich habe 209,4%. Weil es gibt auch einen Raum mit 64 Würfeln. Also okay. Eine Tür.
Ah, okay, also ja, okay, das sind ja schon doppelt so viele, wie ich jetzt quasi gesammelt habe. Und ja. Wie fandst du es denn so vom Schwierigkeitsgrad her? Also stimmst du mir zu, dass du sagst, es wird schon immer ein Tick schwerer, aber nie, dass man jetzt irgendwie sagt, da kommen so wirklich frustige Sequenzen?
Es wird nie unfair schwer, würde ich mal sagen. Es sind halt, manchmal muss man halt mehrmals überlegen, wenn du es normal durchspielst, wenn du versuchst halt wirklich alle Rätsel zu lösen, dann wird's unfair. Weil dann sind Sachen, dann ein Beispiel sein, es gibt so Stimmgabeln im Spiel und da muss man Kopfhörer tragen, weil da kommt von links und rechts auf den Kopfhörermuscheln unterschiedliche Töne und jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Ton links kommt, muss man die Welt einmal nach links drehen. Und darauf muss man erstmal kommen.
Okay, das erklärt sich auch, warum ich das dann nicht verstanden habe, weil ich habe das dann selten selten mit Kopfhörern gespielt. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Okay, aber krass, das ist ja fast schon Kojima-esque, dass quasi solche.
Wenn du wirklich alle Rätsel lösen willst, dann wird's echt komplex. Dann wird's auch ein bisschen lächerlich schwer. Und es gibt ja heute noch, nach wie vielen Jahren, 2 Jahren nach Veröffentlichung noch Diskussionen, ob verschiedene Sachen doch nicht noch etwas mehr bedeuten sollen und ob es dann doch nicht noch versteckte Sachen in Fest gibt, die bis heute noch nicht gelöst wurden.
Okay, das ist ja krass. Also das ist ja dann wirklich so nach dem Motto, okay, man kann es im ersten Durchlauf durchspielen, aber man schafft es halt nicht. Und bisher wurde es ja wohl offenbar, wenn ich jetzt mal deinen Ausführungen Glauben schenken darf, überhaupt noch nicht geschafft, dem Spiel auch sein allerletztes Geheimnis noch zu entlocken.
Also man glaubt schon, weil 209,4% ist ja eigentlich schon eine hohe Zahl, aber allein nur, dass es schon keine gerade Zahl ist.
Eben. Also keine, also warum 100, 209,4? Also,
Genau, deswegen gibt es halt die Theorie, geht es bis 300, gibt es bis 250, geht es bis irgendwas, aber die normalen Rätsel, also wirklich ist jetzt die, um die 64 Würfel zu sammeln und alle Artefakte und alle Herzstücke, die sind gelöst worden, nur bei einem ist man nicht sicher, warum es so ist, wie es ist, weil es halt einfach nur Raten ist und weil Menschen einfach so lange Knöpfe gedrückt haben, bis es geklappt hat.
Okay, ja, so viel Frustresistenz hätte ich dann überhaupt nicht. Also wie gesagt, nee. Ich war ja schon bei den ersten Räumen, wo ich einfach rein bin und gesehen habe, okay, irgendwas muss hier sein, dann habe ich den 4-mal gedreht, habe nichts gesehen und dann bin ich einfach wieder abgezogen. Ganz kurzer Hinweis, vielleicht kannst du mir das auch erklären. Was bedeuten denn diese kleinen Türme oder sind das diese Stimmgabeln? Da stehen so kleine Türme, die oben so ein Loch drin haben. Die schauen so ein bisschen aus wie so Nadelköpfe. Also
die das stehen da kann rum. Oft sein, dass du dann da einen Antiwürfel kriegen kannst, indem du ein bisschen rumdrehst oder auf den Boden guckst. Das kriegst du aber. Ja, jetzt spoiler ich. Darf man spoilern?
Ja, klar.
Okay. Wenn du New Game Plus startest, kriegst du halt am Anfang nicht nochmal den Fess, weil den hast du ja schon, sondern eine Brille und dadurch kannst du halt in die First-Person-Optik wechseln und dann kannst du auf den Boden gucken und so Kram. Mm, okay. Und manchmal brauchst du das und halt irgendwie auf dem Boden siehst du dann so diese Tetris-Blöcke, die dann halt jedes Mal eine Richtung bzw. einen Knopf angeben, zum Beispiel links, rechts, A. Und bei diesen, meistens ist es bei denen, die du gerade genannt hast, bei diesen Statuen, so, dass da dann ein Antiwürfel ist. Und die Antiwürfel brauchst du halt, um auf diese 64 zu kommen.
Aha, okay. Ja, dann ist wahrscheinlich wirklich so, dass das New Game Plus nicht einfach nochmal das neue Spiel ist, sondern New Game Plus gehört eigentlich im Prinzip dazu zum Spiel, weil du dann, wie du ja sagst, nochmal neue Features bekommst, neue Möglichkeiten und manche Level wahrscheinlich einfach gar nicht lösen kannst im ersten Durchlauf. Also es sei denn, du schaust halt wahrscheinlich in der Komplettlösung nach, aber diese Möglichkeit auf den Boden zu gucken oder so, die gibt's ja noch gar nicht im normalen Spiel. Aber ja, krass, dann steckt da ja noch mehr drin, als ich jetzt schon irgendwie überrascht war, dass das irgendwie so ein...
Ich war auch überrascht. Und plötzlich versteht man auch, warum Phil Fish so lange gebraucht hat. Mhm. Wenn man bedenkt, was er da alles eingebaut hat. Und dann, dass er auch noch das Spiel dreimal redesignen musste, oder wollte, erklärt es dann einigermaßen mehr. Weil das erste Mal, als ich wirklich auf dem PC gespielt habe, habe ich halt auch einfach so, okay, jetzt bin ich durch, das war komplex, aber warum 4 Jahre? Und dann irgendwo mal gelesen, dass New Game Plus muss man probieren. Und dann halt gesagt, okay, wenn es für die Vita kommt, weil irgendwo habe ich das irgendwann mal gelesen gehabt, sage, okay, auf der Vita spiele ich auch New Game Plus, da versuche ich alles zu bekommen. Und da wusste ich halt, dass, okay, jetzt macht Sinn, warum es so lange dauerte, weil es einfach so riesig ist.
Mhm. Ja, krass. Das Einzige, was, ich weiß nicht, ob es dir auch so nervig, ob du es auch so als nervig empfunden hast auf der Vita, ich fand diese blöden Netzwerkfunktionen, das hat mich total genervt, weil jedes Mal, wenn du das Spiel startest, beziehungsweise selbst wenn du die Konsole aus dem Sleep-Modus aufwachst, dann kommt jedes Mal dieser Hinweis so, möchten Sie die Netzwerkfunktionen einschalten? Nein, möchte ich nicht. Ja, aber dann können Sie keine Bestenlisten ins Netz hochladen und auch Ihren Safe-Game-Ding nicht. Und das musst du halt jedes Mal wegklicken.
Habe ich das.
Ja, und es nervt halt einfach, weil ich meine, hallo, das ist die Vita. Und gerade mit der Vita ist es halt so, dafür ist es ein Handheld. Die habe ich halt oft mal unterwegs dabei oder wenn ich irgendwie früh zur Arbeit fahre. Und dann habe ich da halt kein Netzwerk. Und hat dann schon einen Grund, dass ich das Ding nicht, dass ich die Wi-Fi ausgeschaltet habe. Und dann möchte ich aber nicht jedes Mal gefragt werden. Ich finde es okay, wenn das macht, wenn du das Spiel neu startest. Aber wenn ich halt aus diesem Sleep-Modus die Konsole aufwache, dann möchte ich auch gleich weiterspielen können und nicht jedes Mal diesen blöden Warnhinweis bekommen.
Das passiert aber meiner Meinung nach auch bei Spelunky, wenn du so aus dem Sleep rausnimmst, dass er einfach sagt, ja, einmal mit PS Plus oder PSN oder irgendwie etwas verbinden und Highscores reinladen oder irgendwie so ein Kram. Aber das ist echt nervig und es sind halt jedes Mal ein paar Sekunden, die verloren gehen. Hm. Und bei so Spielen, wo es halt jetzt eher fast weniger, weil man da halt schon lange Zeit rein investieren kann, aber bei so was wie Luftrausers, wo man einfach sagt, okay, ich will ganz, ganz schnell eine Runde spielen. Und wenn dann da schon die ersten Minuten nur damit verloren gehen, damit das Teilnehmer synchronisiert, das ist etwas, was mich allgemein aber an der Vita etwas stört.
Weil, ja, aber bei Luftrausers kommt ja nichts. Also da kannst du es ja einfach quasi wieder aufwecken und dann kannst du auch wieder losspielen. Ich glaube, er sagt dir dann nur im Menü ist so ein Warnhinweis, so Achtung, wenn du nicht online bist, kannst du auch keine Highscores hochladen. Aber du kriegst nicht jedes Mal wieder diesen Hinweis von der Konsole selber, dieses Pop-up-Layer, was sich quasi drüber schiebt. Und aber grundsätzlich ist es ja sehr lobenswert, dass FES auf PlayStation quasi Cross-Buy ist. Also es gibt eine PS3, eine Vita und eine PS4-Version. Und wenn man einmal diese 10 Euro, also 9,90 Euro oder 99 oder sowas sind's, ausgibt, dann kriegst du da wirklich alle drei Versionen und kannst dann auch dein Savegame durch die Cloud transferieren. Also du lädst es dann irgendwie hoch und dann kannst du es auch, wenn du danach dann zum Beispiel auf der Vita angefangen hast und auf der PS3 weiterspielst, kannst du danach dann auch irgendwie auch mit dem gleichen Savegame an der Stelle weiterspielen, was ich immer sehr lobenswert finde, wenn es so Funktionen gibt, dass man sowohl Cross-Buy, also das Spiel nicht dann nochmal kaufen müsste und dann, wenn es dann noch einen Savegame-Transfer gibt, umso besser.
Mhm. Das ist auch etwas, was ich lobe, aber nicht oft benutzen kann, weil ich keine andere Konsole mehr besitze.
Gut, klar, für dich ist dann natürlich eher zweitrangig so ein Feature, aber für mich ist halt, also
ich. Aber gut ist es.
Klar.
Ich bin allgemein auch in diesem Gaming-Bereich drin und gut ist es auf jeden Fall und mehrere Leute sollen das machen.
Ja, und falls du dann ja doch mal dir irgendwie eine PS3 zulegst oder sowas, dann hast du dieses Spiel im Prinzip dann schon. Also das heißt, du müsstest dann halt nicht nochmal kaufen und du kannst es dir dann halt sofort auf Anhieb runterladen. Und das ist ja schon mal, also wenn das kein Grund ist, dir jetzt eine PS3 zu kaufen, dann weiß ich auch nicht. Um dann fest auf 250% oder sowas zu spielen.
Eher eine PlayStation 4, oder?
Ja gut, aber die gibt's ja momentan noch nicht. Ich weiß nicht, wie es in, obwohl du wohnst ja nicht mehr in Luxemburg, aber in, ja, so in Deutschland ist es immer noch schwierig, daran zu kommen, ne?
Das weiß ich momentan nicht, weil ich mich nicht damit so groß damit beschäftige. Kann aber sein, dass es in Luxemburg dann wahrscheinlich nach gibt, weil da kein Schwein wohnt.
Also wäre natürlich, wenn sie Sony die gleiche Menge dahin geschickt hätte, wie nach Deutschland. Und das erklärt das vielleicht auch, warum es in Deutschland, wenn dann und in Luxemburg stehen die Dinger halt wirklich kistenweise rum in den Lagern und keiner kauft sie. Aber naja, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Genau, ich habe schon Zelda angesprochen. Also die schönen, ich fand, hast du diese Kisten-Sounds immer, die haben mich auch sehr an Zelda erinnert.
Die Animation.
Mhm, genau, also das ist schon, also es ist knapp an der, ja, es ist eigentlich schon eine Hommage. Es ist schon eine sehr deutliche Hommage. Das heißt, wer Zelda gespielt hat, der kennt ja diesen Kisten-Sound und dass sich dann auch die Kamera so einmal um die Figur in die Kiste dreht und dann dieses diese Tonleiter kommt. Und das kommt halt genauso, weil es gibt nämlich auch bei Fest so Kisten, die man öffnet und da sind dann immer so Schatzkarten drin. Kannst du mir eigentlich erklären, was diese Schatzkarten bringen? Das habe ich irgendwie bis heute nicht verstanden.
Manche brauchst du, um andere Stellen zu erreichen, die du vielleicht ohne Schatzkarten nicht erreicht hättest. Andere sind wiederum so ein bisschen Lösungen, also die muss man irgendwie zusammenlegen und die sagen dann irgendwie, wo weitere Anti-Würfel sind und Artefakte und die Herzstücke.
Ah, okay. Ja, weil die habe ich irgendwie, die sieht man dann in dieser Übersicht, dass man irgendwie, ja, du hast irgendwie 3 von 10 Schatzkarten, aber ich habe irgendwie nie genau verstanden, was ich damit machen musste und es wurde mir auch nicht erklärt, aber ja. Gut, ja, zu Phil Fish wollten wir noch ein paar Worte verlieren. Also du hast ja schon gesagt, er hat da irgendwie ewig lang dran gearbeitet und ich weiß auch, das war so eine Geschichte auch immer mit Fez und das galt auch lange Zeit so ein bisschen als Indie-Vaporware, nämlich man wusste dann gar nicht mehr, ob es überhaupt noch rauskommt oder nicht und sagt immer, du wurdest schon wieder eingestellt und dann wurde es auch lange ruhig und dann war es dann schon die Überraschung, nicht Überraschung, aber es kam dann halt raus und jetzt finde ich es aber auch gut, dass es dann jetzt wirklich das für alle Plattformen gibt, weil es ja wirklich ein Spiel ist, was man schon gespielt haben sollte.
Das auf jeden Fall.
Und dann kam ja der berühmte, ich weiß nicht, hast du das genauer verfolgt, dieser berühmte Knatsch, den er da irgendwie hatte mit so einem US-Journalisten und daraufhin ja dann auch gesagt hat, mir reicht's, ich quasi werf alles hin und zieh mich zurück. Hast du da
eher im Nachhinein, von Anfang an habe ich das nicht mitbekommen. Also ich habe schon einen oder anderen Tweet oder Retweet in meiner Timeline gehabt, aber nie so direkt und dann habe ich versucht, ein bisschen mitzubekommen. Aber irgendwie hat sich das Ganze ja über die Jahre aufgebaut. Irgendwie wurde ja so oft beleidigt und Fest wurde ja so oft gesagt, es wäre totaler Scheißspiel, nur weil die Leute, also Flames und Trolls und was, schlag mich tot. Und dadurch, dass ich weiß irgendwie, das Einzige, was ich mich noch richtig daran erinnern kann, ist, dass der Journalist ihn und Jonathan Blow beide Blowfish genannt haben und irgendwie aufgeregt haben, die irgendwie öffentlich kritisiert haben und dann ist Phil Fish ausgerastet, hat irgendwie, glaube ich, auch Morddrohungen hin und her geworfen, da bin ich aber nicht mehr 100%ig sicher und dann hieß es irgendwann mal, ich bin weg, kein Fest mehr, kein Fest 2 mehr und ihr könnt mich mal alle.
Und dann kam ja letztens, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den April-Scherz.
Ah ja, der war so fies.
Der ganze Twitter-Account lag halt wirklich seit einem halben, dreiviertel Jahr lag der komplett brach. Also er hat auch irgendwie gesagt, er zieht sich quasi aus allem da zurück, will nicht mehr öffentlich irgendwie sich zu irgendwas äußern oder auftreten. Und dann war dieser Twitter-Account komplett, da kam gar nichts mehr drüber. Aber natürlich sind ihm noch voll viele Leute gefolgt. Und als dann am 1. April dieses kam, so, hey, ich bin zurück und Fest 2, irgendwie Fest 2, it's on oder sowas stand da dann nur. Mhm. Und ich habe auch gesehen, der ist dann gleich irgendwie 100.000-fach geretweetet worden und so. Aber gut, man hat natürlich am 1. April relativ schnell den Braten gerochen, woran es liegt. Und ich glaube, seitdem kam dann auch nichts mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Glaubst du denn, der hätte ein Fest 2 nochmal irgendwie hinbekommen? Also kann man das überhaupt noch steigern?
Ich würde gerne wissen, was er da noch einbauen will, weil es gibt ja halt eine Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen und was halt Leute interpretieren und ob er irgendwie darauf aufbauen will. Das ist das Einzige, was mir irgendwie logisch klingt. Ich weiß nicht, wie tief du in dieser Geschichte von Fest drin bist. Ich bin allgemein einer, wenn ich irgendwo ein Spiel sehe, was mich interessiert, dann muss ich alles an Hintergrundinformationen aufsammeln. Und ich weiß nicht, wie tief bist du da drin?
Also wie gesagt, ich folge nur so das, was mal so ein bisschen über die Filterbubble mich so erreicht, aber zur ganzen Hintergrundgeschichte oder sowas. Also ich habe auch Indiegame the Movie gesehen und da erzählt er ja auch ein bisschen viel und hat sich ja da wohl auch mit seinem Designer irgendwie zerstritten am Anfang.
Wobei ja, ich meine jetzt die Hintergrundgeschichte nur von Fest vom Spiel selbst.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt so die Entstehungsgeschichte. Nee, zu dem eigentlichen Spiel selber, da habe ich halt nur das quasi mir runtergeladen, auf Start gedrückt und das, was man da halt mitbekommt. Aber ich habe nichts weiter darüber hinaus gelesen.
Also es gibt halt Theorien, dass es irgendwie eine Rasse, also irgendwie die Figuren aus Fest, also so wie auch Gomez einer ist und Jisa und wie die alle heißen, da sollen es Vorfahren gegeben haben, die große Köpfe haben. Und irgendwie sollen die dann irgendwann mal diese Möglichkeit von Aliens bekommen haben, die Welt zu drehen. So ist eine der Theorien. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es da ein bisschen aufbauen will, so eine Art Prequel. Weil was er danach machen will, weil wenn er jetzt irgendwie kommen will, dieser Hexagon oder wie der Hexahedron oder wie der heißt, dass er wieder kaputt geht, wäre vielleicht ein bisschen langweilig, weil das hatten wir ja schon.
Ja, das meine ich eben, mit dem kann man das überhaupt noch steigern. Also weil, klar, er kann einfach nochmal mehr von dem Gleichen bringen, aber ich glaube, dann wäre halt die Überraschung und die der Wohlwollen für das Spiel nicht mehr so groß, weil man halt sagen würde, ja gut, der hat jetzt Fest 2 gemacht und es ist halt einfach nochmal mehr more of the same. Und ich weiß halt nicht, ob das dann halt nochmal den gleichen Hype, ja, man kann es schon Hype nennen, weil es ja schon irgendwie so, es gilt ja neben den ganzen Jonathan Blow-Sachen und sowas, gilt es ja schon so als bisschen so Indie-Leuchtturm-Projekt. Und wenn es um Indie-Sachen geht, und es war ja nicht umsonst auch bei Indie Game The Movie drin, wo dann so Sachen wie Super Meat Boy und sowas auch vorkam, also so diese Indie-Game, ja, Darlings so ungefähr, die bekannten Indie-Games,
die wirklich, bekannten Indie.
Ja, Leute, die auch sich wenig für Indies interessieren, sogar die kennen das. Also sogar so Leute wie ich, die da überhaupt nichts mit zu tun haben, kennen dann Fest. Gut, ja, also ich bleib dabei, ein super cooles Spiel, gerade für PlayStation-Besitzer, also eine oder zwei oder idealfall sogar drei PlayStation-Plattformen, lohnt sich auf jeden Fall, weil für einen Zehner und Cross-Buy und Safe-Game-Transfer und sowas, da kann man echt nichts falsch machen und es ist wirklich ein Spiel, wo ich jetzt, ja, man hat es jetzt im Podcast sogar noch gehört, noch, obwohl ich es durch habe, noch mal extrem viel gelernt habe, mit was da noch für Sachen kommen und dass sich New Game Plus noch lohnt. Also ein super gut investierter Zehner. Man kann es aber auch jetzt noch mal irgendwie für PC oder Xbox sich holen, wenn man irgendwie das damals verpasst hat und jetzt durch diesen Podcast da irgendwie Lust drauf bekommen hat. Hast du dieser Ausführung und diesem Fazit noch was hinzuzufügen?
Nee, außer 7,99 € mit PS Plus. Und PS Plus lohnt sich allgemein in meinen Augen. Deswegen gibt es da noch ein bisschen Rabatt drauf.
Stimmt, ja. Ja, ich habe auch PS Plus und habe mich dann aber gewundert, dass das da irgendwie dann trotzdem noch mal runtergesetzt war. Weil, also eigentlich hätte es das nicht nötig gehabt. Ich meine, hat kostet ja eh nur 10er. Aber klar, ist natürlich immer cool, wenn das dann irgendwie noch ein paar Euro billiger ist. Und das PS Plus, das kostet ja runtergerechnet auf einen Monat irgendwie 6 € oder sowas im Monat oder sogar noch weniger, wenn man es auf ein Jahresabo nimmt und du kaufst halt 3-4 Spiele und dann diese 3 Spiele, die du jeden Monat umsonst dazu bekommst, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Aber ja. Und du hast auch PS Plus, obwohl du nicht mal eine PS3 oder eine PS4 hast.
Ich hab's nur wegen der PS Vita.
Okay, aber da kriegt man nur ein Spiel im Monat umsonst.
Ich glaube mittlerweile sind es 2 und plus die 2 Spiele, die seit Ewigkeiten irgendwie kostenlos im Monat sind. Was ist es? Einmal Gravity Rush und einmal irgendwie ein Uncharted. Die
genau.
Sind irgendwie seit, ich weiß, ob die das ganze Jahr im Angebot sein sollen, aber die verlassen irgendwie PS Plus nie wieder.
Ja, weil das sind halt Sony Inhouse-Titel das sind, glaube ich, so absichtliche Dinger, die sie halt einfach sagen, wir lassen die da drin, weil damit Leute so einen Anreiz haben, wenn sie sich eine Vita kaufen, damit die dann sagen können, ja, hey, dann schließe ich auch noch PS Plus ab, weil dann kriege ich auch noch gleich 2 Vita-Spiele dazu. Und die sind, ja, also ich glaube, seit PS Plus auch auf der Vita da ist, sind diese 2 Spiele da drin und ich glaube, es ist auch nicht abzusehen, ob die da jemals wieder rausgenommen
werden. Okay, also doch noch länger.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
okay, krass. Das wusste ich aber jetzt nicht. Ja, habe ich auch was gelernt.
Ja, siehste, eine Win-Win-Situation für uns beide. Gut, dir kann man als Cleofate, oder wie spricht man das aus?
Ja.
Cleofate auf Twitter folgen, übertakten, einfach mal googeln oder übertakten.de ist die.
.com, aber mit UE, also weil Umlaut in URLs ist eh noch was Seltenes.
U übertakten.
UE übertakten.
Und also wie gesagt, da kann man dich bei eurem Podcast hören, kann ich sehr empfehlen. Und ja, super, cool, dann, dass es jetzt endlich mal geklappt hat. Und ja, einen schönen Tag wünsche ich dir noch und
danke dir auch.
Jederzeit gerne wieder.
Okay, super.
Ciao.
Ciao.